Oft begleiten uns Bilder, die mit Hoffnungen verbunden sind. Und diese Bilder, oder heute sagt man Narrative, haben auch eine relativ lange Wirkung oder Nachwirkung. Oder sie, sozusagen, sie sind als Sedimente noch vorhanden. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur erinnere, Marx, und sehr oft ist es auch verbunden mit unmittelbaren technologischen Entwicklungen, für ihn waren die Revolutionen die Lokomotiven der Geschichte. Ja, was damals war, die Lokomotive, Eisenbahn, das war diese unglaublich spannende Entwicklung. Heute, ja, wovon reden wir heute? Heute reden wir von Netzwerken, von sozusagen alles, was das Internet uns bringen kann. Das wird jetzt mehr oder weniger uns die Zukunft absichern. Ja. Oder ein Strahl in eine helle Zukunft sein. Das heißt, sie wollten die Sonne vom Himmel holen. Ja. Der moderne Mensch schafft sich seine eigenen Energiequellen. Und dieser Hochmut wurde in vielen Bereichen eigentlich zur Staatsräson. Ja. Also es ging um die Entfesselung, wie man sagt, des Deus ex machina. Und was ist die Konsequenz davon? Auf der einen und wie auf der anderen Seite, die Umwelt, unsere Lebensgrundlage wird mehr oder weniger irreparabel zerstört. Und wenige Denker, und ich möchte an dem Beispiel jetzt Walter Benjamin hervorziehen, waren dann schon auch sehr skeptisch gegenüber diesem einfachen in die Zukunft blicken und die Gegenwart sozusagen als Opfer, natürlich immer nur die anderen, ja, zu opfern für eine bessere Zukunft. Und er hat sich dieser strahlenden Morgenröte, die da irgendwann einmal sein wird, als versprochenes Ende der Geschichte, das letzte haben wir ja mit Fukuyama gehabt, der versucht hat, uns das Ende der Geschichte einzureden, das ist irgendwie auch nicht ausgegangen. Und Benjamin hat gesagt, na, vielleicht könnte auch der Blick zurück ein wichtiger sein. Ja? Das heißt, das Rettende ist jetzt nicht der große Sprung nach vorne, sondern das Rettende kann auch sein, der Rückgriff in eine unterlassene Vergangenheit. In etwas, was wir vielleicht glauben, verloren zu haben. Ja? Und dann tauchen Bilder auf, wie kann man die Zeit anhalten, wie kann man sozusagen zum Stillstand kommen. Und wir haben es erlebt. Denken wir nur an den positiven Effekt, den die Lockdowns gehabt haben. Niemand konnte sich vorstellen, dass das Ding einfach zum Stehen gebracht wird und alle nur mehr an Klopapier denken. Das sollte jetzt irgendwie lustig gewesen sein. Ja, vielleicht nicht ganz. Ja. Aber einfach sozusagen dieses Rad des ewigen sich immer weiter hineingraben und produktiv einfach mal anzuhalten und plötzlich zu sehen, dass das Primat der Ökonomie in solchen Krisensituationen puff weg ist und plötzlich schaut man wieder auf die Politik und sagt, Herrst, habt ihr eine Idee dazu? Ja. Und die sind dann natürlich strukturell komplett überfordert. Daraufhin werden sie dann auch durchs Dorf getrieben und von vorn bis hinten abgewatscht. Aber das, was passiert ist, und ich finde es ja dann so lustig, dass der Matthias Horks, nicht, unser staatlich geprüfter Zukunftsforscher, dann aufsteht und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir umkehren können, wo wir alles von Neues beginnen können. Es war ganz am Anfang der Lockdowns, hat er das veröffentlicht. Was haben wir jetzt? Die Pandemie ist immer noch nicht vorbei, aber more of the same, ja, Wirtschaftswachstum um jeden Preis, aufholen, geben wir Gas, müssen wir alles einholen, niemand spricht mehr davon, am System jetzt irgendwie grundsätzlich etwas zu drehen. Und was mit diesem Blick zurück aber doch auch verbunden ist, ist etwas, worauf der Soziologe Sigmund Baumann in seinem letzten Buch hingewiesen hat, das ist das sogenannte Retrotopia, dass es kommt, dass Menschen einfach auf eine illusionäre Vergangenheit blicken, die es in dieser Form gar nicht gegeben hat, und das als Zukunftsbild projizieren und sagen, so wie es früher war, so soll es in Zukunft sein. Erstens war es so früher nicht, sondern das ist eine Illusion. Und wir transportieren es jetzt einfach in die Zukunft, und das ist sozusagen etwas, worauf, wir nennen es jetzt im klassischen politischen Spannungsfeld, die Rechten sehr stark trommeln. Ja, also Sicherheit geht vor, Freiheit, schauen wir mal. Und jetzt möchte ich noch einmal zurückkommen auf dieses Streben. Wir sind, ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, wir sind wirklich bis auf die Knochen in dieser jüdisch-christlichen Erlösungsvorstellung gefangen. Ja. Also dass der Marxismus nur abklatscht davon ist, weil der ja innerweltlich das erreichen wollte. Aber auch das, was wir momentan an Konzepten hören, wie wir versuchen, diese Probleme zu lösen, ist ja nichts anderes als eine neue Allmachtsfantasie. Ja? Also jetzt geht's um die technische Bewältigung des Problems. Der nächste sozusagen Versuch, die Welt zu heilen. Ja? Oder der nächste Auszug aus der ägyptischen Sklaverei ins gelobte Land. Und dieses Wiederaufnehmen von Ideen, die in ihrer Grundkonzeption eigentlich auf einem noch älteren Konzept sozusagen aufgepfropft sind, führt im Endeffekt zu keinen neuen Lösungen. Sondern das ist nur eine sinnlose, oder wie das Hegel beschrieben hat, ja, das erste Mal als Tragödie, das zweite Mal als Farce, eine sinnlose Wiederholung von etwas, was uns jetzt in dem Sinne nicht wirklich weiterbringen kann, weil wir Angst davor haben, vor diesem Abgrund der Unwissenheit zu stehen und einfach zu sagen, wir wissen es nicht. Und möglicherweise aus der Absurdität dieses Wissen, dieses Nichtwissens, vielleicht auch Hoffnung, also Hoffnung schöpfen können. Jetzt habe ich ein bisschen auf den Marxismus hingehauen, jetzt muss ich natürlich auf die andere Seite auch noch hinhauen. Was sind wir denn heute? Wir sind ja keine Bürger mehr. Ja, wir sind ja Konsumenten. That's it. Weil, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es der Wirtschaft gut. Ja? Punkt. Also diese überhitzte Warenwirtschaft und diese Produktion und das Zusammenbrechen dieser ganzen logistischen Wege zeigt ja auf, was da für ein Wahnsinn im Hintergrund passiert. Und diese sehr stark technisch orientierte Gestaltung von unserer Welt, Sloterdijk spricht da von der Steuerung in dem Menschenpark, ja, ist ja dann im eigentlichen Sinne, jetzt schaue ich philosophiegeschichtlich noch ein bisschen weiter zurück, nichts anderes als ein Fixierbild von dem, was Hobbes in seinem Panoptikum beschrieben hat. Ja. Also diese Überwachung, dass jederzeit, übrigens wer hier ein Handy mit hat und sie haben Google aktiviert, die wissen jetzt genau, dass sie hier sitzen. Dieses Bild davon, dass der Mensch im öffentlichen Raum anonym ist und sich frei bewegen kann, ist etwas, und ich arbeite eben auch sehr viel mit Jugendlichen und mit Kindern, das ist dort nicht mehr vorhanden. Ja? Dass ich auf der Straße gehen kann und unbeobachtet bin, das gibt es nicht. Sondern ich bin Teil des Produktionskreislaufes, weil mein Tracking, meine Daten, die ich zur Verfügung stelle, ja dazu dienen, dass das ganze Werkel weiterrennt und dass irgendjemand mit meiner Lebenszeit, wofür ich nichts kriege, Profite macht. Das heißt, wir sind keine Bürger mehr, sondern wir sind Entitäten, Datenquellen, die dazu dienen, dass irgendjemand da drüben, außerhalb des österreichischen Gesetzesraumes, des europäischen Gesetzesraumes, nicht fallend und die Datenschutzgrundverordnung der EU, da drüben sitzt in Amerika und schöpft. Oder sind wir jetzt dann die Versuchskaninchen im Sinne des Enhancement? Ja? Man hat ja früher davon gesprochen, der Mensch wird sich mit Hilfe von technischen Geräten erweitern, stärker machen, mit Exoskeletten. Na, das haben wir ja schon. In dem Moment, wo wir mit den Handys unterwegs sind, ist genau das der Fall. Ich spreche mit 10-Jährigen, die das als eine absolute Katastrophe ansehen, wenn ihnen das Handy weggenommen wird. Da bricht für die eine Welt zusammen. Weil die irgendwie, das gehört dazu. Das gibt es nicht mehr ohne. Die haben das, ich meine, vielleicht ein paar hier im Personenkreis kennen die Zeit noch, wo es das Ganze nicht gab. Aber Vierteltelefon haben wir gestern drüber geredet. Ja. Aber die Zeit heißt momentan, dass wir eigentlich gefangen sind in einem Panoptikum, wo es jetzt um Augmented Reality geht, wo es um Virtual Reality geht, wo es um Metaverses geht, wo es um digitale Simulakren geht. Und wir sind verurteilt zu Innovation und Digitalisierung, bis uns der Strom ausgeht. Dann wird es spannend. Und bis dahin lautet die Parole nicht Freiheit, sondern Anpassung. Und große Bevölkerungsteile jetzt am Anfang der Alterspyramide, die da sozusagen hineinstolpern und nicht wissen, wie es ihnen geht, hoffnungslos ausgeliefert sind. Und auf der anderen Seite der Alterspyramide, kurz bevor sie dann da fallen aus diesen Kreisen hinaus und werden auch nicht mehr wahrgenommen. Auch nicht von Organisationen, Verwaltungen und so weiter. Wenn du keine Handysignatur hast, bist du heute nicht mehr dabei. Ja? Das ist eigentlich eine unglaubliche Zumutung. Und es ist auch eine Folge von dem, was Foucault sozusagen das Biopolitische genannt hat, dass wir diese disziplinäre Kontrolle aufgebaut haben, einerseits zum Vorteil des Wohlfahrts- und Sozialstaates, aber auf der anderen Seite mit immer stärkeren automatisierten Überwachungssystemen, die ja nur zu unserem Guten dienen. Gell? Macht euch keine Sorgen.